Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Treibstoff-Podcasts. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, hier bei uns im kleinen Podcast von News Aktuell rund um PR- und Marketing-Themen. Für euch wie immer am Mikrofon ich, Michael Klafke, und meine liebe, geschätzte, werte Kollegin Janina von Jiering. Hallo Janina.
Hallo Michi.
Und wir sind zwar alleine, aber nicht einsam, denn wir befinden uns heute zu dritt mit unserem Gast, den wir gleich vorstellen werden, an drei verschiedenen Orten und haben uns im virtuellen Raum getroffen, hoffen also, dass die Wunder der Technik diesen Podcast irgendwie möglich machen werden. Spoiler, wir mussten gerade schon mal neu anfangen. Aber das macht ja nichts, das hört man nicht raus. Vor allem, wenn ich jetzt unseren Gast dieser Ausgabe begrüße, und zwar niemand geringeren als Verena Bender von PR Leben, dem bekannten Blog, Position PR und dem Podcast Be Your Brand und damit dem ersten Crossover-Podcast-Host, den wir bei uns begrüßen dürfen. Hallo Verena.
Sehr schön. Hallo ihr beiden. Schön, euch zu hören und zu sehen. Wir haben es ja geschafft.
Ja, genau. Nach einigen Hin und Her haben wir es endlich geschafft. Genau, wir sitzen an drei verschiedenen Orten. Du sitzt in Köln.
Ich sitze in Köln, ja. Im grauen, verregneten Köln. So ist es in Hamburg wahrscheinlich auch, oder?
Ja, sehr grau.
Immer.
Wie immer.
Hier ist es, genau, wie immer. Hier jetzt vor ein paar Tagen, um kurz über das Wetter zu reden, ungefähr zwei Sekunden lang geschneit und dann war es wieder regnerisch. Das ist der Winter in Hamburg.
Ihr habt zwei Sekunden voraus, uns voraus, ja.
Na, immerhin. Genau, wir beide, Jan und ich, sind nämlich in Hamburg. Ich sitze bei uns im Büro, im Chefbüro sogar, wie ich eben schon verraten habe, weil unsere Geschäftsführung nicht da ist und ich mir ein stilles Plätzchen suchen musste, um diesen Podcast aufzunehmen. Und wo treibst du dich rum, Janina?
Ich treibe mich bei mir zu Hause rum und sitze in meinem Wohnzimmer. Hier arbeitet es sich sehr gut, denn es ist total leise.
Ich finde es auch ganz gut, den Zuhörern mal so ein bisschen so einen Einblick zu geben in die Aufnahmesituation, so dass man sich das ein bisschen vorstellen kann, ein bisschen Zugang findet und sowas. Und wir haben ja gerade schon gesagt, Verena, dass du ja auch einen Podcast hast, auch einen PR-Podcast. Aber ich finde, unsere Podcasts unterscheiden sich in manchen Dingen. Ich habe natürlich reingehört. Und zwar, was dein Podcast, ist mir sofort aufgefallen, stark unterscheidet von unserem, ist, dass du sehr nah beim Zuhörer bist. Du versuchst wirklich dem Zuhörer sehr direkt ganz konkrete Tipps zu geben für sein Auftreten, für sein Handeln von Herausforderungen. Würdest du das so unterschreiben?
Das würde ich auf jeden Fall so unterschreiben, aber euer Podcast hat doch auch einen Mehrwert für den Zuhörer.
Ja, ja, klar, aber ich glaube, wir haben ein bisschen eine andere Herangehensweise. Wir sind jetzt nicht so nah beim Zuhörer, sondern wir sind eher bei den Themen und nicht beratend sozusagen. Ne? Ich habe bei dir das Gefühl, dass deine Mission ist, Leute so ein bisschen zu beraten, ist uns relativ egal.
Und ich glaube, Verena, dein Podcast ist eher monothematisch, weil du sehr viel darüber sprichst, über das Thema Personal Branding und was alles dazugehört und gibst da sehr viel Tipps, während wir wirklich querbeet durch die ganze Branche Themen haben. Aber das finde ich ganz toll, dass man jetzt auch mal so die Bandbreite sieht. Darüber habe ich mir vorher ehrlich gesagt nie so viele Gedanken gemacht, weil es im Bereich PR ja bisher auch nicht so viele Podcasts gibt und deshalb kam man bisher noch gar nicht auf die Idee, da irgendwie zu gucken, wer hat sich denn wie positioniert oder wie unterscheidet man sich. Aber vielleicht auch noch, um einen Step mal zurückzugehen, neben deinem Blog und neben deinem Podcast arbeitest du als PR-Managerin einer Agentur. Du bist auch noch als Coach tätig, du bist als Dozentin tätig. Vielleicht kannst du einfach mal so einen kurzen Abriss machen, wie du das eigentlich überhaupt alles in so eine zum 24-Stunden-Tag kriegst.
Na, mein Tag hat 48 Stunden. Nein, schön wär's. Mein Hauptjob ist auf jeden Fall hier bei der Kick Media AG. Die Kick Media AG ist eine Medienfirma, Medienagentur in Köln. Die ist nochmal aufgeteilt in ein Künstlermanagement, Pool Position, und in eine PR-Firma Position. Und ich arbeite bei Position und mache da die TV, Radio und Online-PR zusammen mit ein paar Kollegen. Und das ist halt mein Hauptjob, ganz klar. Daneben habe ich vor 4 Jahren meinen Blog gestartet, PR-Leben, einfach weil es so eine Leidenschaft war. Und das fließt aber natürlich auch ein bisschen in meine Arbeit in die Agentur mit ein mittlerweile, weil man darüber natürlich auch Kontakte knüpft, vielleicht auch den einen oder anderen Kunden gewinnt. Das ist so meine Haupttätigkeit, mein Podcast, meine Leidenschaft versuche ich nach Feierabend oder am Wochenende dann hinzukriegen. Und der läuft ja auch nur alle 2 Wochen. Und ich bin Dozentin an der Makromedia-Hochschule in Köln. Da bin ich einmal 2 Tage die Woche, einmal vor der Arbeit und einmal nach der Arbeit.
Das klingt nach einem sehr, sehr vollen Terminkalender auf jeden Fall. Ich glaube, wenn sich eine Sache durch deine ganzen Tätigkeiten zieht und durch deine Vita zieht, du, ohne jetzt eine Biografie abhandeln zu wollen, hast du ja einen Weg hinter dir über, zuerst studiert in Richtung Kinder- und Jugendpsychiatrie, glaube ich, dann aus so einem Impuls heraus oder aus Interesse heraus in den Journalismus gewechselt, mehr oder weniger, dann in die PR, jetzt machst du Podcasts, also sehr viele verschiedene Dinge. Also was sich für mich da durchzieht, ist irgendwie das Wort Macherin. Würdest du dich als Macherin bezeichnen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe das in einer meiner letzten Podcast-Folgen erzählt. Ich selber sehe mich oder habe mich lange überhaupt nicht so als Macherin gesehen, weil ich nicht so diejenige bin, die jetzt nach vorne geht, sich vor alle hinstellt und sagt, so, wir machen das jetzt so, so, so und so. Sondern ich habe so für mich meinen Weg, meine Neugier gefunden und habe das dann einfach immer umgesetzt. Und vor einiger Zeit hat ein Freund zu mir gesagt, Mann, ich finde es so cool, du machst einfach. Also ja, wahrscheinlich bin ich eine Macherin. Eine leisere Macherin.
Wie bist du denn dann zu dem Punkt gekommen, dass du gesagt hast, also Personal Branding hat ja sehr viel auch damit zu tun, wie macht man aus sich persönlich was? Wie bist du eigentlich darauf gekommen, dass ja das eigentlich so ein Thema ist, was sich durch deinen Blog zum großen Teil zieht, was sich vor allem aber auch durch deinen Podcast zieht? Hast du irgendwie gemerkt, dass viele Menschen da ja eine offene Flanke haben oder ist das, weil du gesagt hast, naja, früher war das Thema einfach gar nicht so relevant und es ist heutzutage einfach immer wichtiger, sich selber auch zu positionieren?
Sowohl als auch, würde ich sagen. Also zum einen, ja, ich persönlich finde es immer wichtiger, sich zu positionieren. Es gibt aber auch viel mehr Möglichkeiten, finde ich, sich in der heutigen Zeit zu positionieren als früher. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Menschen sehr offen dafür sind. Also, dass viele gerne mehr machen würden, aber nicht so genau wissen, wie kann ich das machen und was will ich von mir zeigen, was nicht. Und aus Angst dann lieber gar nichts machen. Und das finde ich halt schade. Und ich möchte die Menschen schon motivieren, rauszugehen mit dem, was sie können, mit dem, was sie denken, den nächsten Schritt zu machen und ihnen da so ein bisschen helfen.
Ich habe da eine ganz grundsätzliche Frage, die vielleicht auch manchen Hörern von uns hilft, das Ganze zu verstehen. Was ist denn für dich der Unterschied zwischen einfach, weiß ich nicht, Social Media benutzen und sich positionieren?
Einfach, dass man sich selbst über seine Position klar wird, finde ich. Mhm. Was möchte ich überhaupt? Was sind meine Werte? Was ist meine Meinung? Dass man so, ja, sich selbst über das, was man gerne möchte, schon klar wird und irgendwo eine Linie drin ist. Und nicht heute das, morgen das, übermorgen das. Einfach alles raushaut, also heute sein Essen postet und seine politische Meinung teilt und seine Religion und ich weiß nicht, noch ein Bild von seinen Kindern und alles Mögliche, sondern dass man da schon eine Linie hat.
Wahrscheinlich ist es auch leichter, um von außen verstanden zu werden, ne? Dass man quasi als derjenige wahrgenommen wird, der man ist, weil man genau weiß, was man sagt und was man tut, was heutzutage wahrscheinlich auch sehr hilfreich ist, gerade wenn man in der Kommunikationsbranche arbeitet.
Genau, aber ich glaube, das betrifft gar nicht nur die Kommunikationsbranche, das ist in jeder Branche kannst du deine Nische finden und deine Botschaft und dich damit positionieren.
Findest du, dass man viele Parallelen ziehen kann zwischen wie positioniere ich mich als Unternehmen und wie positioniere ich mich selber auch als Person? Also natürlich ist es inhaltlich ein ganz anderes Thema, aber dass man sich da ein bisschen was abgucken kann, weil am Ende des Tages ist das ja auch was, was vielleicht den Leuten hilft, weil jeder arbeitet irgendwie in einer Organisation oder folgt irgendwelchen Leuten auf Social Media und da kann man sich ja auch ein bisschen was abgucken. Vielleicht nicht immer nur Positives, aber manchmal hilft es ja auch zu sagen, okay, so wie die das machen, will ich das auf jeden Fall nicht. Gibt es da irgendwie einen Zusammenhang zwischen, wie macht es meine Firma, meine Organisation, mein Verein, wo ich irgendwie tätig bin und wie mache ich das persönlich?
Ich finde, dass man sich da durchaus bei Unternehmen was abgucken kann. Also gerade bei großen Unternehmen, die haben ja da schon was Gleichbleibendes drin. Wenn man sich große Hotelgruppen anguckt, wie zum Beispiel Motel One. Die haben ihr Branding ja auch geschafft. Also wenn ich in einem Motel One hier in Köln bin oder in Hamburg oder in München, ich habe halt eine gleichbleibende Qualität, ich weiß, was mich erwartet. Da ist irgendwas Nachhaltiges und ich finde, das braucht eine Personal Brand auch.
Ja, irgendwas Wiedererkennbares, ne? Also ein roter Faden, genau, der sich durchzieht. Ich glaube auch, dass das nimmt mich gerade total, auch wie Nina sagt, dass man das Unternehmen ja teilweise auch anwenden kann. Vor ein paar Folgen hatte ich zu Gast hier, da warst du, glaube ich, nicht da, Janina, den Tapio Lilla, den Geschäftsführer von Osion, das, so eine Werbeagentur, PR-Agentur. Und die haben sich das nämlich, die haben irgendwie den Purpose in der PR zum Thema gemacht, ne? Also wie können wir als Unternehmen ein irgendwie Werte für uns formulieren, aus denen heraus wir handeln wollen. Und das kann man ja für sich selber wahrscheinlich noch viel besser machen, weil man keine Kompromisse eingehen muss mit 30 Mitarbeitern oder sowas, sondern nur für sich. Und dann, wenn man das geschafft hat, eine Entscheidungsgrundlage hat oder einen Wegweiser hat, nach dem man gehen kann, wenn man vor bestimmten Fragen oder Herausforderungen steht.
Glaube ich auch. Trotzdem glaube ich, dass man sich auch nicht zu viele Gedanken machen sollte. Also ich kann natürlich jetzt anfangen und mich hinsetzen und 4 Jahre lang überlegen, was will ich eigentlich? Und natürlich ändert man ja auch seine Muster manchmal ein bisschen, aber das ist ja auch überhaupt nicht schlimm. Ich finde, natürlich sollte man sich über gewisse Dinge klar werden, aber man sollte auch irgendwann mal ins Tun kommen, irgendwann mal anfangen. Mhm. Also so habe ich es mit meinem Blog zum Beispiel auch gemacht. Klar, ich wollte bloggen und habe mir natürlich angeguckt, was brauche ich und wie richte ich sowas überhaupt ein und so weiter und so weiter. Aber wenn ich jetzt Blogartikel von vor 4 Jahren lese, die ich geschrieben habe, denke ich, ach du meine Güte. Aber
sind die noch online?
Halt einfach, ja.
Ja, das finde ich gut.
Ja, das war, nee. Ich glaube, es war wirklich vor 4 Jahren zum Dschungelcamp oder so. Und die Aussage war eigentlich nur, dass das Dschungelcamp eine tolle PR hat, wo ich denke, ich meine, das kann sich ja auch jeder denken. Also warum habe ich darüber geschrieben?
Aber das verstehe ich sogar, ehrlich gesagt, weil das Dschungelcamp ist ja ein totales Phänomen gerade im Netz, dass Leute das irgendwie gucken und dann im Netz tot diskutieren und sich so ein bisschen in Anführungsstrichen ironisch drüber lustig machen, aber sie gucken es dann doch. Also insofern hat das Dschungelcamp eine hervorragende PR. Also,
ja. Da war es ja, super, der Artikel, schon, genau.
Wobei
der Artikel war nicht hervorragend, aber okay.
Ich meine, der Vorteil ist natürlich auch, dass man einfach sehr viel ausprobieren kann, weil es nicht die Reichweite hat, wie eine externe Kommunikation bei einem Unternehmen hat. Und mir ist es mit Mitarbeitern von mir auch mal genau andersrum passiert, die einfach gesagt haben, okay, ich traue mich jetzt gar nicht irgendwie, das ist schon ein bisschen länger her, als Social Media vielleicht noch nicht so in jedermanns täglichem Doing war. Ich traue mich gar nicht, für das Unternehmen was abzusetzen. Kannst du da nochmal drüber gucken? Weil die das einfach auch privat nicht gemacht haben. Und dann denke ich mir, naja gut, probier's doch einfach privat mal ein bisschen aus, dann bist du da sicherer, dann weißt du auch, dass du es notfalls mal löschen kannst oder wie du es bearbeiten kannst oder was auch immer. Und kann halt umgekehrt dafür vielleicht auch mal für sein Unternehmen was mitnehmen. Einfach mal machen und ausprobieren. Und es ist ja, es hat ja, solange man da nicht ganz komische Dinge macht, hat es ja überhaupt gar keine negativen Konsequenzen. Man kann ja eigentlich nur lernen davon.
Stimmt, sich genauso. Wobei bei einem Unternehmen ist es natürlich, also bei euch ist es dann cool, wenn es da so offen ist und so, aber es gibt ja auch Unternehmen, wo dann der Chef kommt und sagt, mein Gott, was habt ihr denn da gemacht und wie könnt ihr nur? Und dass die Leute sich da dann so ein bisschen eingeschüchtert fühlen, kann ich halt auch verstehen. Da ist es in meinen Augen noch einfacher, privat was zu machen, als für ein Unternehmen.
Das finde ich ein wichtiger Unterschied, weil beim Unternehmen denkt man ja immer aus der Corporate Identity heraus, ne? Und nicht eben aus der eigenen Brand sozusagen. Und ich habe das Gefühl, ich will nicht sagen, dass es ein Trendthema ist oder so, weil das so negativ klingt, aber ich habe das Gefühl, dass die Leute sich dessen bewusster werden oder dass man es verstärkt merkt, dass Leute Wert darauf legen, wie sie selbst als Person wahrgenommen werden. Und da finde ich es eine spannende Herausforderung. Also gerade wenn man in der Kommunikationsbranche arbeitet, so wie wir, kommuniziert man ja immer für ein Unternehmen. Kann man losgelöst davon überhaupt? Also könnte ich als Michael Klafke, wenn ich eine Brand aufbauen wollen würde, anfangen zu kommunizieren, oder würde ich nicht automatisch immer mein Unternehmen mitdenken? Würde ich mir denken, ach, was denkt News Aktuell denn jetzt darüber, was ich da jetzt gepostet habe oder so? Meinst du, das geht überhaupt, oder ist das in der Kommunikationsbranche schwierig deswegen?
Also ich glaube, das geht. Das hat zum einen, denke ich, auch was mit Selbstbewusstsein zu tun.
Ja, habe ich nicht.
Genau, Quatsch. Nee, natürlich denke ich, dass auch oft, klar, PR-Leben und ich arbeite bei einer PR-Agentur.
Stimmt, du machst
klar,
das ja. Ja, du lebst das ja vor quasi. Ja.
Ich mache das ja und habe mir da ganz naiv am Anfang jetzt auch nicht so große Gedanken drum gemacht. Also ich, damals hat es so angefangen, ich wollte halt gerne einen Blog machen, weil ich Bloggen total spannend fand und wusste nicht genau worüber, und den 180.000. Modeblog, nee, war jetzt auch nicht so das Richtige. Und irgendwie hat mein Mann dann gesagt, schreib doch über PR, das machst du doch jeden Tag. Ja, und dann habe ich damit angefangen und habe es halt einfach gemacht, und irgendwann war es halt so, dass wirklich sich auch Kunden gemeldet haben, und wir als Agentur haben ja auch viele Events, die wir machen und so weiter, und die sind dann im Netz auf den Blog gekommen, haben geguckt, wo ich arbeite, und dann hieß es ja, ihr seid doch die rote Teppich-Agentur. Was natürlich gut ist. Klar, es muss die Geschäftsführung mittragen. Unser Inhaber, Alexander Elbertshagen, mit dem habe ich gesprochen. Der hat gesagt, ja, mach mal. Der ist da halt auch ganz offen und der steht da auch hinter. Und klar, sowas braucht man. So einen Chef, der einem da vertraut. Und da bin ich in der glücklichen Lage, dass ich das habe.
Trotzdem glaube ich, ist auch wichtig, Entschuldigung, Janina, was du gerade gesagt hast, dass du hast sowohl den Blog als auch den Podcast erstmal privat gestartet, ne? Also außerhalb vom Job. Und dadurch hat man ja dann automatisch die komplette Gestaltungsfreiheit darüber, ne? Ich zum Beispiel, ne, ich schreibe auch gerne oder ich mache auch gerne so Mediengedönse wie jetzt hier so, ne? Aber denke mal, ja, es wäre richtig geil, das im Job ausleben zu können, weil so fülle ich meinen Arbeitsalltag mit Dingen, die ich richtig toll finde, so, ne? Hat auch viele Vorteile, weil ich jetzt bei der Arbeit sitze und das mache. Aber andererseits natürlich muss ich da halt immer diese Corporate Identity mitdenken, was ich eben jetzt schon gesagt habe, ne? Das hat alles seine Für und Widers.
Das stimmt, wobei, wenn es so nah wie bei mir oder in dem Fall wahrscheinlich dann auch bei dir mit der Arbeit verknüpft ist, dann muss man das trotzdem im Hinterkopf haben. Also ich glaube, wenn ich sonst über Tortenrezepte oder was auch immer bloggen würde oder einen Podcast machen würde, Podcast über Tortenrezepte, ich weiß nicht, ob das geht, egal, aber dann müsste ich das nicht im Hinterkopf haben, aber wenn es mit der Arbeit irgendwie zu tun hat, muss ich es auch in meiner Freizeit im Hinterkopf haben, finde ich.
Ist es denn für dich so in deinem, gerade weil es inhaltlich auch etwas mit deiner Arbeit zu tun hat, ist es für dich dann manchmal schwierig, weil du dir ja doch sowohl auf deinem Blog als auch bei deinem Podcast eine gewisse Regelmäßigkeit auferlegt hast? Und ich glaube, bei deinem Blog ist es so, dass du immer dienstags einen neuen Post machst. Und ich weiß, Podcast war, glaube ich, jetzt auch wöchentlich, oder?
Nee, ich wollte es wöchentlich, aber es funktioniert halt einfach nicht. Nee, jeden zweiten Donnerstag.
Ich will alle zwei Wochen auch einen schönen Rhythmus. Übrigens. Den haben wir ja auch.
Ja. Ach, wöchentlich würde ich gerne, aber geht halt einfach nicht, weil ich halt auch nicht meine eigentliche Arbeit vernachlässigen kann und auch nicht will. Also das macht ja überhaupt keinen Sinn.
Es darf
ja
nicht zum Stress werden, ein Projekt aus Leidenschaft.
Manchmal hat man ja so Phasen, da kann man drei Artikel hintereinander runterschreiben und dann sitzt man da und denkt, oh, worüber schreibe ich jetzt und so. Und dann nutze ich diese Phasen und habe manchmal ein bisschen was auf Halt, das manchmal auch nicht.
Dein Blog ist ja thematisch dreht sich rund um Kommunikations- und PR-Themen. Wenn man jetzt deinen Podcast sich anguckt, natürlich ist es einfach durch deine Arbeit und deine Leidenschaft natürlich auch PR gebrandet, aber theoretisch wäre das natürlich auch irgendwie ein Thema für jedermann. Wie positioniere ich mich selber? Würdest du sagen, okay, bei deinem Podcast ist es auch so, dass das vielleicht sogar ein Tick offener ist, weil es einfach nicht so rein spezifisch ist, sondern man das auch einfach auf viele andere Branchen oder überhaupt auf seine Freizeit übertragen kann?
Definitiv. So soll es auch sein, ja. Also der Blog ist ich finde, in den letzten Monaten auch offener geworden, aber es ist schon für Kommunikations- und Medienmenschen, sag ich mal. Aber der Podcast soll wirklich offen gestaltet sein. Und das merke ich auch. Also ich hätte nie gedacht, dass ich so viel Feedback bekomme und halt in ganz unterschiedliche Richtungen. Also ich bin auf Twitter sehr aktiv und da, wenn ein Blogartikel ist und so, das läuft dann relativ gut. Und in meinem Instagram-Profil, wenn ich dann schreibe, ich habe einen Blogartikel geschrieben, dann interessiert es nicht so viele Leute. Und der Podcast, das war wirklich krass, wie viel Feedback ich über Instagram bekommen habe. Und da sind halt nicht so die Medienmenschen. Und das sind ganz unterschiedliche Gruppen, die sich da interessieren.
Wir leben ja in Zeiten, in denen Social-Media-Profile zu den Menschen gehören, wie früher ein Telefonbucheintrag. Es ist also ganz normal, für die allermeisten stattzufinden auf Instagram und sonst wo, und wir leben auch in einer Zeit, in der diese Plattformen genutzt werden von Influencern und so weiter, und Influencer ein sehr großes Thema sind und auch ja diskutiert wird, wie wichtig werden die in Zukunft sein, wird das noch größer, bla bla bla, aber eben dieser Gedanke, sich selbst zur Marke zu machen, mit diesem Gedanken, ich folge einem Influencer, ja ganz gut einhergeht. Das heißt, ich habe schon ein Verständnis dafür, von Menschen, die eine Marke sind, weil ich folge 30 Influencern oder sonst was, und stelle fest, Moment mal, das kann man ja irgendwie lernen, also nicht Influencer zu werden, aber quasi sich selbst so zu positionieren, dass man eine gute Wahrnehmung findet. Das ist, glaube ich, kein Zufall, dass auf Instagram gerade Leute das gut finden.
Stimmt, das glaube ich auch. Und ich glaube auch, dass, wie du schon sagst, viele Menschen das gerne möchten und die sich dann freuen, wenn da jemand ist, der sie so ein bisschen mit an die Hand nimmt und Tipps gibt. Und ich kriege auch immer wieder Mails, freue ich mich auch drüber, wo dann drin steht, Mensch, ich wollte so gerne das und das und jetzt habe ich deine Podcast-Folge gehört, meinst du, ich kann das machen? Und in der Regel sind es so süße Ideen, wo ich denke, warum hast du nicht schon längst angefangen? Ja klar, mach doch einfach mal, fang doch mal an, kann doch nichts passieren.
Doch, kann. Es kann sehr viel passieren. Man kann sich blamieren, es kann schief gehen, man kann einen negativen Kommentar bekommen. Was sagst du denn gegen solche Befürchtungen?
Erstmal muss sich ja überhaupt jemand dafür interessieren, dass bis ein negativer Kommentar kommt. Und wenn ein negativer Kommentar kommt, ich weiß, das ist schwer, damit umzugehen. Du kannst ja trotzdem dich immer noch mal neu positionieren, wenn du willst. Aber oft ist es so, dass diese negativen Kommentare, die kommen von den Leuten, die sich nämlich nicht trauen, die einfach dann rummeckern und alles blöd finden. Ist auch viel einfacher. Aber was machen sie denn selber? Und schön ist es auch, auf Kritik, auf negative Kommentare zu antworten, also freundlich zu antworten und um Verbesserungsvorschläge zu bitten und so weiter. Und da kommen so selten dann wirklich vernünftige Antworten. Ich finde, man darf sich davon einfach nicht entmutigen lassen.
Ich glaube, das wäre vielleicht eine eigene Folge für dich wert, dieses Thema. Weil das ist, glaube ich, das merke ich immer wieder, sowohl im Job als auch im Privaten. Du kriegst 99 nette Kommentare und einen fiesen. Was meinst du, welchen du dir merkst?
Natürlich den Fiesen.
Genau. Und damit umzugehen, das irgendwie einzuordnen, ich glaube, das würde vielen Leuten helfen. Also nur mal so. Ich glaube, das wäre eine gute Folge.
Ja. Ja, das stimmt. Ach, ich habe schon so viel zu dem Thema gehört und dachte mir, vielleicht ist es gar nicht wichtig, aber jetzt, wenn du es sagst.
Doch, ich finde es auch wichtig. Wir haben uns eigentlich im ganzen letzten Jahr sehr stark auch damit beschäftigt, wie die Kommunikationsbranche sich verändert und vor allem wie PR und Marketing zusammenwächst und dass man das vielleicht gar nicht mehr mal so strikt trennen kann, sondern dass man eher von Kommunikation im Allgemeinen spricht, weil da kann man irgendwie beide Disziplinen ganz gut unterbringen. Wenn es jetzt um das Thema Personal Branding und Bio Brand geht, hast du da einen Unterschied wahrgenommen bisher? Weil wenn man klassisch aus dem Marketing kommt, wo man ja immer sehr viel schon beruflich damit beschäftigt ist, okay, wie positioniere ich meine Marke, wie positioniere ich meine Produkte? Das Marketing ist sowieso immer einen Schritt voraus, was so Werbung angeht, irgendwie Slogans, ist ein bisschen extrovertierter, während der PRler vielleicht eher überlegt, okay, kann ich das jetzt wirklich so machen? Ich mache es ein bisschen konservativer, also so die klassischen Wurzeln, woher eigentlich beide Branchen kommen. Hast du jetzt einen Unterschied gemerkt, gerade was das Thema so Personal Branding angeht, dass jemand, der ja klassisch aus dem Marketingbereich kommt, da weniger Hemmungen hat als vielleicht jemand, der aus der PR kommt?
Ach, das kann ich gar nicht so sagen, weil ich komme ja nicht aus, was heißt nicht aus der klassischen PR, ich komme ja mehr aus dem journalistischen Bereich und habe immer Boulevardjournalismus gemacht. Und was wir hier in der PR machen, das geht ja auch eher alles so in die bunte, in die Boulevardschiene. Und ich glaube, das ist nochmal ein anderer Schlag, als in einem großen Unternehmen in einer Kommunikationsabteilung zu arbeiten. Und deshalb habe ich da, glaube ich, nochmal eine andere Sicht drauf und kann das gar nicht so einschätzen und sehe da gar nicht so den großen Unterschied, dass die PR da eher konservativ ist in meinem Bereich.
Ich würde fast vermuten, dass PR da vielleicht sogar eher darauf anspringen würden, auf dieses Thema und sich da eher zu Hause fühlen, weil man sagt zwar be your brand, aber was man ja meint ist, mach ein Image für dich so, ne? Es ist ja Imagearbeit an sich selbst. Und das ist ja eher so eine gefühlsorientierte Sache. Also was passt zu mir? Wie kann ich mich positionieren? Während Brandmarketing ja eher ein zahlenorientiertes Business ist. Und das spielt, glaube ich, oder sollte zumindest im persönlichen Bereich ja keine Rolle spielen. Dass man jetzt anfängt, seine Likes und Shares aufzuwiegen gegenüber dem anderen Post oder sonst irgendwas. Und deswegen glaube ich, dass Perla wahrscheinlich die richtige Zielgruppe sind für Bio Brand.
Ich glaube, man kann da noch lange drüber diskutieren. Stimmt, ich verstehe auch die Sichtweise. Ich glaube, es ist auch einfach eine Typsache.
Klar, es hilft, wenn man macht, wenn man sich was traut, wenn man anfängt. Außer man möchte nicht so gerne und das ist nur Qual für einen dann, ne?
Genau. Aber ob es jetzt PR oder Marketing, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, es gibt eine ganz, ganz, ganz tolle Lehrerin. Lustigerweise heißt sie Nina Toller.
Sagt ich schreibe mit. Was? Nee, aber ich schreibe mit, dann lade ich die mal ein.
Die Nina ist, Toller? Ja, unbedingt. Die hat beim Global Digital Women Female Leader Award von der TGen Onaran, die kennt ihr.
Ja, na klar.
Ja, genau. Und die Nina hat jetzt diesen Award auch gewonnen. Die ist Lehrerin an einem Gymnasium in Duisburg, glaube ich. Ihr müsst unbedingt mit ihr sprechen, die ist so super.
Und ich folge in dieser Sekunde auf Twitter, jetzt.
Ja, super, super. Und ich stelle auch gerne noch den persönlichen Kontakt her. Mhm. Sie ist halt Lehrerin am Gymnasium und hat da schon immer so das Digitale versucht, in den Vordergrund zu spielen und den Unterricht moderner zu machen mit digitalen Medien, schreibt einen Blog darüber, twittert darüber und hat gegen so viele Windmühlen gekämpft und so. Und wie gesagt, die ist weder PR noch Marketing, die ist Lehrerin und schafft es so genial, sich zu positionieren. Und die ist ein ganz tolles Beispiel. Ja. Und so, finde ich, kannst du das als Lehrer, als Bäcker, als Schneider, ich weiß nicht, als alles Mögliche, als Mensch einfach. Und egal, was für einen Job du machst.
Genau, also wenn man bestimmte Grundvoraussetzungen mitbringt, vor allem die, dass man halt das gerne möchte, ne, dass man Spaß an sowas hat, dann kann man wahrscheinlich ganz gut lernen. Dieser und jenes Step hilft dir dabei, dich selbst zu finden, dich selbst irgendwie, ne. Aber hast du denn vielleicht mal so einen ganz konkreten Tipp? Sagen wir, ich habe irgendwie einen Instagram-Account, ich habe einen Facebook-Account, ich habe einen Twitter-Account und ich poste da ab und zu mal was. Hab also keine Hemmung davor oder so, aber hab jetzt auch nicht so dieses riesige Sendebedürfnis, dass ich jetzt 30 Insta-Stories am Tag machen möchte. Was wäre denn ein richtiger Schritt für so jemanden, sich zu positionieren, so die First Steps? Was würdest du empfehlen?
Du sagst, du postest ganz gerne, aber dafür müsste ich dich oder die Person ja erstmal kennenlernen. Also wer ist der Mensch? Was macht der sonst so? Was ist seine Leidenschaft? Für was steht der? Ja. Nur, dass er gerne postet, das heißt ja noch lange nicht, dass er sich positionieren kann.
Ja, dass er gerne postet. Also man könnte ja mal wieder was posten, aber was macht man denn da? Und dann ist das ja nicht doch irgendwie, wer will denn das lesen und so. Ich glaube, das sind so die Hemmungen, die oft bestehen.
Fang doch einfach mal an. Also zum Beispiel, wir waren gerade bei der Lehrerin. Mhm. Wenn ich jetzt Lehrer bin und denke, wen interessiert das? Und Gott, dann noch die Schüler und die Eltern und so weiter. Fang doch an, dass du jeden Morgen aus dem Lehrerzimmer irgendwie ein Bild machst. Vielleicht, dass du eine feste Rubrik irgendwie einmal die Woche, einmal am Tag oder dass du dein Schulbox-Frühstück, nimmt der Lehrer überhaupt so eine, also mein Papa ist Lehrer und hat immer seine Frühstücksbox mitgenommen und so. Ich weiß nicht, irgendwas aus dem Alltag, was lustig ist, was persönlich ist, was dir nicht peinlich ist, aber wofür du stehst irgendwie, irgendwas Persönliches. Fang damit mal an und guck, was für Kommentare kommen.
Finde ich tatsächlich einen ganz fantastischen Tipp. Also sich eine feste Rubrik vielleicht zu überlegen, die man immer wieder machen kann, die irgendwie zum eigenen Leben passt. So, ne? Weil ja, dann hat man automatisch irgendwas, nicht von wegen, ja, was könnte ich denn posten, sondern ach ja, ich bin ja der Typ, der immer seine Frühstücksdose postet oder sowas, ne? Und schon habe ich einen Anker. Und das machst du ja selber auch, ne? Du hast doch auf Instagram auch so ein Ding am Laufen.
So ein Ding am Laufen. Ja, aber da war es tatsächlich auch so. Ja.
Genau.
Zur Erklärung, weil sich jetzt bestimmt alle Hörer fragen, was ist da los? Ihr könnt es euch natürlich gerne selber angucken, aber Verena postet regelmäßig ihr Outfit und sie steht auf einer Treppe immer auf der gleichen Stufe und hat faszinierenderweise das Handy immer genau in der gleichen Höhe. Ich weiß nicht, wie du es machst. Dass eigentlich das Setting immer identisch ist, nur das Outfit anders.
Ja, genau. Also das ist ganz einfach. Wir dürfen niemals aus diesem Haus ausziehen. Das ist unser
Ihr müsst das Treppenhaus nachbauen.
Nee, ich glaube, das geht nicht. Es ist auch so abgerockt. Instagram, ich stehe manchmal so ein bisschen oder stand lange auf Kriegsfuß mit Instagram, mache ich auch mal eine Folge drüber. Diese vielen gefakten Sachen auf einem weißen Laken mit 1000 Blumen drumherum, Hochglanz und so weiter. Und ich kann nicht jeden Tag solche Bilder machen, will ich auch nicht. Ich habe ja noch ein paar andere Sachen. Da habe ich gedacht, ja, was soll ich denn posten? Genauso wie du gesagt hast gerade. Und irgendwann habe ich dann aus dem Treppenhaus, ich finde Mode ganz toll und ich mag gerne unterschiedliche Outfits, habe dann morgens, bevor ich zum Bäcker gegangen bin oder so, im Flur mich auf die Treppe gestellt, ein Foto gemacht, Handy, stimmt, ist immer in der gleichen Position, ist immer vor meinem Gesicht, weil ich denke, wenn ich dann auch noch drauf achten muss, wie gucke ich ja, gerade, Gott, dann brauche ich ja ewig
aber das
lange.
Das finde ich auch ein super Tipp nochmal. Also da geht es jetzt gar nicht um die Privatsphäre, weil dein Gesicht kennt man eh, kann man eh rausfinden, wenn man das will, sondern darum ist dir leichter zu machen, das umzusetzen.
Total, weil so ist es eine Sache wirklich von, weiß nicht, 2 Minuten, ich gehe da runter, stelle mich dahin, muss manchmal noch das Licht anmachen, mach das Foto und hab das dann und poste es irgendwann.
Also ein Learning an euch, liebe Zuhörer, macht es euch so einfach wie möglich. Denn das ist wirklich ein guter Tipp. Also man kann Dinge nur dann machen, wenn sie machbar sind. Ich kann mir auch sonst was für ein Konzept überlegen, aber dann dauert das eine Stunde jeden Tag und dann mache ich es natürlich nicht. Macht's einfach und dann macht's.
Aber macht es.
Genau.
Michael, wir könnten mal eine Challenge machen mit so ein paar Kollegen.
Ja.
Jeder muss sich eine Rubrik ausdenken und das 2 Wochen durchhalten und jeden Tag ein Bild machen.
Und dann gucken wir, welche die meisten Likes bekommen haben oder was.
Oder Kommentare.
Oder Kommentare.
Kommentare finde ich eigentlich viel wichtiger als Likes.
Ja, natürlich,
diese Like-Nummer.
Ja.
Außer es sind Bot-Kommentare. Great job, ich denke.
Aber die sind auch immer
Nice pick, great job.
Ey, aber irgendwann werden diese Bot-Kommentare selber so Influencer, weil man die immer liest unter Fotos, dass echte User auch anfangen so zu kommentieren, weil die das glauben, man kommentiert so oft auf Instagram.
Es gibt bestimmt Leute, die das einfach nachmachen.
Nice shot, ja. Genau, ja, macht man halt so. Ja, das sind auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gute erste Tipps, wie man das überhaupt ins Laufen kriegen kann, ein Social-Media-Game überhaupt aufzubauen, Gefühl dafür zu entwickeln, wie das funktioniert, wie auf einen reagiert wird, so, ne, dann wird das ja wahrscheinlich immer so feingeschliffen. Aber das führt mich zu einer größeren Frage, über die man bestimmt auch ganz lange philosophieren kann. Warum? Was habe ich davon, mich zu positionieren, eine Brand zu werden, mich zur Brand zu machen?
Jetzt gerade im Medienbereich, das ist auch was ich meinen Studenten immer sage, wenn man sich irgendwo bewirbt, dann
wird man gegoogelt.
Wirst du gegoogelt, genau, und ich glaube, dass du größere Chancen hast, natürlich sollst du jetzt nicht jedes Partybild oder so posten, klar, ein paar Gedanken solltest du dir auch machen, aber dir einen LinkedIn-Kanal zuzulegen oder auf Twitter mitzumischen und so weiter und so weiter. Du kannst natürlich in deine Bewerbung schreiben, dass du dich mit Social Media auskennst. Ja, das kann jeder schreiben. Aber ich finde, das ist dann auch nachprüfbar. Also damit du irgendwann einen vernünftigen Job findest, oder das ist jetzt doof ausgedrückt, ich glaube, es ist einfacher, einen Job zu finden, wenn du dich positionierst, wenn du dich zeigst. oder deine eigene Marke. Vielleicht baust du dein eigenes Business irgendwann auf. Aber das funktioniert auch nur, wenn du dir vorher was aufgebaut hast. Du kannst ja nicht von heute auf morgen sagen, so, hier bin ich. Ich bin ein super Coach und habe total viele Erfolge. Aber man sieht nichts. Also ich finde, man muss sich und seine Erfolge, seinen Weg, seine Ergebnisse schon sichtbar machen.
Das Spannende ist ja eigentlich, dass in unserer Branche, klar, wenn man sich irgendwo bewirbt, werden diese ganzen Accounts angeguckt, weil man natürlich auch als möglicherweise zukünftige Arbeitgeber sehen will, okay, wie positioniert sich denn selber, kann sie damit überhaupt umgehen? Aber ich finde, das schwappt auch immer mehr in alle anderen Branchen über, weil auch andere Unternehmen, wo du vielleicht nicht Experte in Kommunikation sein musst, auch die wollen irgendwie jemand, der vielleicht ein Typ ist oder in der Modebranche, die denken sich auch so, okay, kann die sich denn kleiden? Und das will ich nicht nur das sehen, was sie hier zum Bewerbungsgespräch trägt, wo sie sich wahrscheinlich 3 Stunden Gedanken drüber gemacht hat, sondern ach, ich guck doch mal auf ihren Social-Media-Kanälen oder mit was für Themen beschäftigt man sich in der Freizeit. Daraus kann man ja auch super viel lesen, gerade irgendwie bei Xing und bei LinkedIn, was die Leute irgendwie teilen, retweeten, was sie kommentieren. Also ich finde, das hat mittlerweile Auswirkungen auch auf ganz viele andere Branchen und auf andere Unternehmen.
Ja,
total. Wie positioniere ich mich?
Stimmt. Und durch deine Positionierung baust du ja in der Regel auch schon ein Netzwerk auf. Und hast dadurch Kontakte, die dir vielleicht irgendwie weiterhelfen können und so. Und ich finde, das ist alles gar nicht so planbar. Trotzdem hast du so viele Dinge, die dann dazukommen, so viele Vorteile, wenn du mal mit deiner Sache rausgehst, dass ich glaube, man sollte es einfach mal versuchen.
Ich glaube, man macht sich unterscheidbar, ne? Gerade wenn man am Anfang steht von einer selbstständigen Karriere oder sowas, ist dann mit einem guten Social-Media-Game viel greifbarer für potenzielle Kunden und sowas, als irgendeinen Namen, also x-beliebige Webseite, die etwas Ähnliches anbietet. Da fallen mir irgendwie ein paar Leute ein, so, mit denen ich im letzten Jahr geredet habe irgendwie. Da finde ich mal ein ganz tolles Beispiel. Muss ich auch mal Name-Dropping machen und Leute loben, warum nicht? Claudia Chiani von Omnia 360, die machen, ne, die machen ja diese 360-Grad-Rundgänge und Videos und so, und sind ein Startup und so weiter, aber man nimmt die halt so stark wahr in der Branche und hat total ein Bild von denen, wer die sind, was die machen, weil die sich so gut darstellen und sich selber, ohne zu planen wahrscheinlich, einfach weil die Social Media affin sind, automatisch positioniert haben, ne? Oder Christiane Germann, die wir auch im Podcast schon hatten, die Behörden das Twittern beibringen will, die eben auch einen großen Teil ihres ihrer Öffentlichkeitsarbeit über sich selbst steuert, ne, weil sie selber zu ihrer Brand wird mit Amt 2.0. Ich glaube, ja, gerade wenn man Ambitionen hat, selber was zu erreichen, ist es wahrscheinlich ein riesen Motor. Und wie ihr schon gesagt habt, ne, es ist das Netzwerk findet ja fast nur noch im Web statt, oder nicht fast nur noch, aber wie oft liest man das, dass Leute sich nur aus dem Netz kennen? Das ist heutzutage ganz normal in unserer Branche auch so.
Ich habe da auch noch eigentlich, ich bin gar nicht so für Negativbeispiele, aber vielleicht hilft das ein bisschen. Ich habe eine Weile bei RTL gearbeitet und kenne da ein paar Leute und einer hat sich oder ist von da in die Selbstständigkeit gegangen und hat sich oder möchte jetzt gerne Leute und Unternehmen coachen. Und das ist ein renommierter Journalist, der, ach Gott, ich glaube, mindestens 20 Jahre bei RTL gearbeitet hat, auch Radioerfahrung hat. Ein Top-Mann, der wirklich auch Leute super beraten kann. Und dann gucke ich mir seinen Internetauftritt an und gucke, was er Social-Media-mäßig macht und denke, oh Gott, den würde ich doch niemals buchen. Ja. Also
unsere Zuhörer können jetzt raten, um wen es geht und uns eine Mail schicken an podcast@newsaktuell.de.
Oh mein Gott, da gibt es, glaube ich, aber ganz viele.
Aber wir wissen ja selber nicht.
Nee, aber da gibt es, glaube ich, viele, viele solche Beispiele, die viel mehr machen könnten.
Wobei es ja auch so ein paar Menschen gibt, die das mit Absicht komplett ignorieren, die sagen, nee, ich habe keinen Account und ich will das auch nicht. Ich finde, das ist mittlerweile wiederum, das sticht so heraus, dass ich das manchmal auch ganz witzig finde, wenn einfach jemand so eine krasse Meinung vertritt und sagt, ich brauche das alles nicht. Ob das am Ende des Tages irgendwie gut ist oder nicht, ist eine andere Sache, aber
ja,
stimmt.
Aber ich glaube, das kann man sich nur leisten, wenn man so schon eine sehr große Strahlkraft hat, oder?
Ja, und es sind wieder diese Extreme. Ich glaube, Extreme ziehen an, aber wenn du irgendwo dazwischen bist, dann gehst du unter.
Ja, und ich finde, keinen zu haben und zu begründen, warum, ist was anderes, als was zu haben, was aber total ungepflegt und wirklich schlecht ist.
Ich kann auch jeden verstehen, der sagt, ich habe darauf keinen Bock, ich finde irgendwie Instagram doof, aber dafür finde ich Twitter gut und andersrum und ich finde das alles irgendwie doof. Ich muss sagen, also über die Jahre hat sich auch Instagram, glaube ich, zu meinem Lieblingskanal entwickelt, bin da aber selber auch nicht so mega aktiv. Vielleicht muss ich mir auch mal so eine Rubrik überlegen oder so.
Ja, aber man kann ja auch nicht überall total aktiv sein. Ich meine, du hast den Podcast und
Na, bei mir ist es immer so, wenn man eigentlich schon den ganzen Tag damit beschäftigt ist, dann will ich es die eine Stunde abends auf dem Sofa nicht noch machen. Also ganz extrem bei Social Media, finde ich, ist das nicht so, weil es ist ja auch irgendwie unterhaltsam und da sieht man ja manchmal auch gerade, was Freunde so den ganzen Tag gemacht haben. Wenn man die halt aus Zeitgründen vielleicht immer nur am Wochenende sieht, da kriegt man auch so ein bisschen was aus dem Leben von seinen Freunden und von seinen Bekannten mit. Aber mir ist das mal so bei E-Mails extrem aufgefallen. Also weil man den ganzen Tag E-Mails schreibt, ich ignoriere jegliche private E-Mails manchmal tagelang.
Du bekommst private E-Mails?
Ja. Und da habe ich gar keine Lust drauf. Naja, bin in so einem Verein, wo ich mich nebenbei noch engagiere und so. Und da gibt es einfach gewisse Dinge, die da irgendwie gemacht werden müssen, aber ich sehe das dann irgendwo mal zwischendurch, dann mache ich das natürlich nicht sofort und dann versickert es da auch erstmal 3-4 Tage. Nicht, weil ich es vergesse, sondern einfach, weil ich dann auch keine Lust habe, irgendwie abends noch E-Mails zu schreiben.
Verstehe ich auch
nicht.
Nee,
das ist auch so ein Akt.
Und ich finde es auch gut, wenn man sich bestimmte Fenster dafür nimmt. Oder bestimmte Sachen. Also ich finde nicht, dass du ständig on sein musst. Ich mache auch zwei Sachen. Die eine ist, ich habe keine Push-Benachrichtigungen, außer bei WhatsApp. Und das andere, ich versuche am Wochenende wenig zu machen. Und im Urlaub mache ich wirklich so Social-Media-Detox. Ich mache nicht Instagram, nicht Twitter und so weiter. Und das tut auch echt gut. Und ich finde es auch nicht schlimm, mal so eine Pause einzulegen. Unser wunderbarer Kollege Frank Behrendt, den ihr ja bestimmt auch alle kennt, sehr aktiv.
Auch und eine große Marke,
eine
selbst gemacht.
Eine mega geniale Personenmarke, ein ganz toller Typ. Der macht das auch. Der macht dann 2 Wochen Pause oder eine Woche Pause und dann kommt er wieder und keiner sagt, oh, wie blöd ist der denn, warum war der jetzt weg, sondern die Leute finden das dann auch gut. Warum nicht?
Ja, eben, also solange man kein Influencer ist, der hauptsächlich von 13- bis 14-jährigen Leuten konsumiert wird, ist man niemandem was schuldig. So, die sind dann wahrscheinlich sauer, wenn man nicht da ist. Und machen, aber ich meine, wir sind ja alles erwachsene Leute. Da ist das durchaus nochmal entspannter. Das glaube ich auch, ja.
Michi, das bringe ich nächstes Mal als Argument, wenn du mich wieder disst, weil ich angeblich mega lange in Asien war und beim Podcast nicht dabei war. Dann sage ich einfach, ich habe Podcast gedetoxt.
Das habe ich gehört in der einen Folge, ne? Da hast du
Da kam das öfter.
Mhm. Ah, okay.
Ja, weil ich ihn
vorhin auch schon wieder. Ich weiß nicht, ob du es wahrgenommen hast. Ich schon.
Nee, das habe ich nicht.
Das ist dann vielleicht schon so unterbewusst von mir.
Ja. Möchtest du auch gerne nach Asien, Michi?
Ja, und jetzt gerade, dass du gerade einen wunden Punkt getroffen ein bisschen an mir, denn meine Freundin ist jetzt gerade in Afrika für 3 Wochen und ich war irgendwie zu verplant mitzukommen und jetzt schickt sie mir immer ihre Fotos und Grüße, dies, das. Und ich denke immer, Mann, dummer Mensch, warum bist du nicht mitgefahren?
Ja, jetzt musst du hier mit mir und mit uns den Podcast machen.
Ist natürlich auch sehr schön. Natürlich. Nur wenn man rausguckt, bist du im grauen Köln und wir im grauen Hamburg.
Ja. Es wird besser.
Ich will noch eine letzte Frage zu sozialen Netzwerken gerne stellen. Also sollte ich mich auf Xing und LinkedIn anders ausdrücken, als ich es auf Facebook oder Twitter zum Beispiel tue? Oder ist das eigentlich egal? Ist es ein Mythos, dass man da unterschiedlich sich präsentieren sollte?
Also bei denen, die du jetzt genannt hast, du hast, bei Twitter bist du halt schon mal durch die Zeichen begrenzt. Bei Facebook könntest du ja mehr schreiben. Oder bei LinkedIn.
Wer mehr schreibt, hat ja auch den Schuss nicht gehört. Ich lese doch nicht mehr, also bei Twitter darf man ja inzwischen 280 Zeichen, also mehr lese ich doch nicht.
Sehe ich auch so.
Wie eine OTS-Meldung.
Sehe ich auch so. Wie du sagst, es ist schon eine persönliche Sache. Aber ich würde mich auf Instagram zum Beispiel, das hattest du jetzt gerade nicht genannt, aber gerade Instagram und Twitter, da würde ich mich anders ausdrücken. Und noch dazu finde ich, also mich nerven solche Leute, die einen Post machen, den gleichen, der dann überall auftaucht. Weißt du, was ich meine? Ja. Am besten noch Instagram mit Facebook verbinden, dass du dann diese ganzen Hashtags da bei Facebook auch noch hast. Ja. Da finde ich, du solltest dir wirklich eigenen Content, die Botschaft kann ja die gleiche sein, aber eigenen Content für jede Plattform überlegen.
Das ist ein sehr guter Tipp, den man instant umsetzen kann, liebe Zuhörer. Kein Duplicate-Content, nicht wenn man auf Insta postet, auf Facebook auch teilen, macht dann einen eigenen Post mit bisschen anderem Bild, bisschen anderem Text, kommt viel, viel, viel besser an.
Ja, oder spar's dir ganz. Also spar dir diese Verlinkung zu
Facebook. Spar's dir einfach.
Nee, dann mach nichts bei Facebook, aber ich finde immer, das
braucht
kommt
man
komisch
eh
rüber. Ah, ja. Würde ich nicht sagen.
Ist Facebook noch wichtig?
In manchen Bereichen schon.
Lustigen Bilder
posten. Ja, oder aber Facebook-Album zum Beispiel, wenn du ein Fotoalbum hast.
Ja, oder Gruppen. Oder ein wunderschönes Beispiel ist für mich auch immer mein Vater, der, ich weiß nicht, ob ihr es im Blog gelesen habt, mit 62, nachdem er aus der Schule seinen Schuldienst hinter sich gelassen hat, hat er angefangen zu bloggen. Und sein Blog heißt Jung im Hirn. Ich habe ihm das so ein bisschen beigebracht. Seitdem bloggt er jeden Tag und macht so Gedächtnistraining-Aufgaben.
Bleibt fit im Hirn in jedem Alter.
Genau, ja, macht er jeden Tag und der teilt natürlich dann
das
auf Facebook und hat da echt eine geile Community.
Und aber wirklich jeden Tag?
Jeden Tag, und er deckt sich das alles selber aus. Das ist total crazy.
Das
wirklich.
Ist ja fantastisch. Ja. Da sind wir wieder dabei, die eigene Nische zu finden, die eigene Rubrik zu finden, die einem liegt.
Absolut, ja. Ich habe ihm da ein bisschen geholfen, das war sehr lustig, wie er das so gefunden hat. Er hat auch gesagt, ich würde gerne bloggen. Und ich sage, ja, worüber willst denn du schreiben? Ja, weiß ich nicht, Kurzgeschichten. Ich sage, ja, wer soll deine Kurzgeschichten lesen, wobei er schon gut schreiben kann.
Die dürfen nicht kürzer sein als 280 Zeichen.
Ja, stimmt.
Nicht länger, meine ich.
Aber so genau wusste er es dann halt auch nicht. Und da habe ich gesagt, komm, ich zeig dir jetzt erstmal das Technische und dann überlegen wir, worüber du schreibst. Und er hat gesagt, ja, okay. Ich war bei denen zu Hause und hatte dann meinen Laptop und hat gesagt, kannst du mir eben das WLAN-Passwort geben? Und dann steht er da neben mir, oder ich habe gesagt, ist euer WLAN-Passwort irgendwie noch Blume 2015 oder so, genau sowas. Da sagt, nee, wir haben seit letzter Woche Neues, das ist W234569KZ, ich weiß nicht, irgendwie so einen Code, 25 Zeichen lang, ohne ihn abzulesen, hatte er halt im Kopf. Da habe ich gesagt, ihr habt das seit letzter Woche und du kannst es auswendig. Und er so, ja klar, muss hier einfach so im Kopf die Brücke bauen, so und so. Und ja, sowas hat er halt drauf. Und jetzt macht er Gedächtnistraining für ältere Menschen.
Also er hat es erkannt, er hat seinen Skill erkannt, mit deiner Hilfe natürlich. Ein bisschen Beratung braucht man nämlich, die gibt es zu einem dann jetzt im Podcast ja auch. Und schon kann man sich easy positionieren. Und vor allem, wenn man das gefunden hat, was einem liegt, dann passiert es ja ganz automatisch. Es ergibt sich ja von selbst, diese Positionierung dann, ne? Sobald man es einmal gerafft hat irgendwie.
Ja, sobald man es gerafft hat und halt dranbleibt. Also was er alles macht, jeden Tag, er findet es halt toll, jeden Morgen, wenn er um 6 aufsteht, haut er diesen Blogpost raus und dann teilt er das überall.
Ich finde das auch toll. Ich bin gerade wirklich beeindruckt. Also, ich speichere mir die Seite und schaue mal
auf jeden Fall. Und er macht das auch, er teilt es auch überall. Entschuldigung, Papa, aber Twitter hat er halt noch nicht verstanden. Das ist nicht so sein Medium. Facebook läuft super, wirklich. Und so Foren, das läuft auch. Aber er haut es halt auch seit anderthalb Jahren jeden Tag auf Twitter raus. Und ich like das dann immer. Und ja, finde ich aber schön, dass er es macht.
Großartig.
Fantastisch. So, liebe Leute, also bevor wir zum Ende kommen, Verena, wie kann man denn deinen Podcast am besten hören, falls unsere Hörer intrigued sind von den ganzen tollen Insights und Tipps von dir, wo können sie denn mehr davon bekommen?
Einfach suchen, Be Your Brand heißt der Podcast und es gibt ihn über iTunes, gibt's aber auch auf meinem Blog PR-Leben, da ist ein Reiter und über Soundcloud.
Und hast du schon so ein paar Themen in petto, die bald anstehen, die du schon mal anteasen kannst, exklusiv? Bei uns im Treibstoff-Podcast.
Exklusiv. Ich habe ganz spannende Interviews mit spannenden Leuten. Weiß natürlich nicht, wann jetzt euer Podcast läuft, ob die Folgen dann schon gelaufen sind oder nicht. Zum Beispiel habe ich eine schöne Folge schon nächste Woche mit der Babette Kemper. Von jetzt Achtung, Mary.
Von jetzt Achtung, ja.
Achtung, Mary. Ein ganz tolles Interview, eine ganz tolle Frau, kannte ich vorher auch noch nicht. Wen haben wir noch? Chrissy Joy, kennt ihr die?
Den Namen habe ich jetzt
nicht gehört. Joy Up Your Life, auch eine ganz spannende Frau, die so ein bisschen in Richtung Achtsamkeit und in die Schiene geht, Persönlichkeitsentwicklung. Und dann gibt's Folgen, wie ihr gerade gesagt habt, finde ich gut, Umgang mit Hatern, mit negativer Kritik im Netz, finde ich sehr wichtig.
Und was mit Instagram
genau. Und es gibt eine Folge über Twitter, weil Twitter nämlich mein absolutes Lieblingsnetzwerk ist.
Dann ist das für dich aber neu, dass du einen Gast hast, oder? Weil deine ersten Folgen waren immer ohne.
Frank Behrendt war schon zu Gast, glaube ich, ne?
Ach, Frank war schon. Ja, genau. Stimmt.
Der Frank. Es gibt ja auch erst 4 Folgen, von daher ist ja alles ganz frisch.
Unsere nächste Folge wird heißen, die 10 besten Nicknames in Internetforen von uns empfohlen. Nein, das stimmt nicht. Aber wir werden auch tolle Themen haben, aber die verraten wir noch nicht. Liebe Zuhörer, schaut auf jeden Fall bei Verena vorbei auf dem Blog. Wenn ihr persönlich, also nicht persönliche Beratung, aber wenn ihr ein paar Skills bekommen wollt, wie ihr euch persönlich besser positionieren könnt. Wenn ihr mehr lernen wollt über die große breite Welt der Medien, von Marketing, PR bis über Tech, Gadgets, Digitalisierung und so weiter, hört uns auch gerne weiter. Wir machen auch noch ein bisschen mehr Podcast. Uns hört ihr wie immer in 2 Wochen wieder. Verena, dich sehen wir wahrscheinlich beim Super Communication Land 2019.
Genau, da gibt es auch einen Podcast, einen Live-Podcast, auch mit einem Gast, der noch nicht bekannt ist. Dann sehen wir uns endlich persönlich. Freue ich mich.
Genau, dann sehen wir uns dort persönlich, dann hören wir uns alle dort wieder. Und liebe Zuhörer, schön, dass ihr uns wieder zugehört habt. Bleibt uns gewogen. Wir hören uns in 2 Wochen. Vielen Dank, Janina.
Vielen Dank euch beiden.
Vielen Dank nochmal und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.
Tschüss.